Domradio. Beratung.
Mit Dagmar Peters. Schön, dass Sie zuhören.
Immer Dinge tun, die man gerne machen möchte. Dinge tun als Arbeit, die einem Spaß machen. Davon träumen viele Menschen und ja, weniger eigentlich setzen das wirklich in die Tat um. Mein Gast, der heute hier in der Domradio Beratung mir gegenüber sitzt, der hat das im Leben jetzt umgesetzt für sich. Peter Kreuz ist zu Gast und er hält Vorträge, hat auch ein Buch geschrieben. Macht, was ihr liebt, ist der Titel. Zusammen mit seiner Frau ist dieses Buch entstanden. Und deshalb möchte ich Sie als erstes mal herzlich begrüßen und kurz vorstellen. Ein ja, herzliches Willkommen hier im Domradio.
Ja, danke schön, Frau Peters.
Gab es bei Ihnen so einen Auslöser für einen Perspektivenwechsel, dass Sie gesagt haben, ich möchte jetzt das tun, was mir Spaß macht?
Ja, den gab es tatsächlich. Es hat bedauerlicherweise, wie ich finde, sehr lange gedauert. Bis zum Jahr 2000, da war ich 34 Jahre alt. Und ich habe eigentlich vorher immer genau das gemacht, wovon ich glaubte, dass ich es tun sollte, wo andere mir auf die Schulter klopfen und sagen, Junge, du machst das gut und richtig.
Was war das für ein Job, den Sie gemacht haben?
Das waren zwei große Jobs. Ich habe in einer amerikanischen Unternehmensberatung gearbeitet. Dann war ich Professor für internationales Marketing und Management an der Wirtschaftsuni Wien. Und das sind alles Organisationen, wo man von draußen denkt, mein Gott, da musst du reinkommen. Und wenn man drin ist, denkt man, mein Gott, wie komme ich da bloß wieder raus?
Also das heißt, das sind Dinge, die Ansehen genießen, die in der Gesellschaft anerkannt sind, die sie gemacht haben. Man darf sich das aber jetzt nicht so vorstellen, dass sie jetzt zum Beispiel nur noch in der Sonne liegen und sich aufs Surfbrett stellen.
Nee, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, das wird ziemlich klar, wenn man das Gegenteil dieses Titels nimmt. Macht, was ihr liebt. Es geht nicht darum, nur noch Eis zu essen, in der Hängematte zu legen. Das Gegenteil wäre ja, mach, was von dir erwartet wird. Und das Schlimme ist ja, dass die meisten Menschen genau das machen. Die machen, was von ihnen erwartet wird. Ein ganzes Leben lang, weil die sagen, naja, das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Da kann ja nicht jeder machen, was er liebt. Also halten sie sich an all die Regeln, die es da draußen gibt.
Nicht nur das,
also ich zahlen glaube, Kredite, machen, was von ihnen erwartet wird. Und das ist ein sehr begrenztes Leben. Das
glaube,
kann man
nicht
so machen,
aber es ist begrenzt. Diese Wunschkonzertgeschichte ist so eine Sache, sondern auch die, dass diese Anerkennung ja auch erstmal positiv ist. Wenn man irgendwo reinkommt
ja, klar,
und man ein Ansehen hat, dann ist das ja für viele erstmal wichtig, dieses Ansehen zu haben und auch natürlich das Geld, was dabei rauskommt.
Das Ansehen ist wichtig. Also das Geld kann man ja aus vielen Quellen bekommen, aber der Punkt ist ganz oft, dass wir glauben, etwas tun zu müssen. Und wir bekommen natürlich Ansehen von anderen, die uns auf die Schulter klopfen und sagen, Junge oder Mädchen, du hast es geschafft. Toller Job, tolles Geld, fantastisch.
Was war denn genau das, warum Sie gesagt haben, jetzt will ich das anders?
Ich habe eine Studie an dieser Universität gemacht als Professor und habe dort Menschen kennengelernt, die genau diese Konventionen gebrochen haben. Die gesagt haben, ich nehme das Leben in meine Hand, ich mache Dinge, so wie ich das will. Ich gestalte die Spielregeln meines Lebens selbst. Und ich habe gemerkt, diese Menschen sind nicht nur sehr viel erfolgreicher, die sind auch sehr viel glücklicher. Und das war der Punkt, wo bei mir der Funke übergesprungen ist, wo ich gesagt habe, das will ich auch. Ich will mich mit diesen Menschen umgeben und ich will auch so ein Leben führen.
Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie es geschafft haben, sich von diesen Konventionen zu befreien?
Eigentlich eine Minute. Ich glaube, jede Veränderung dauert eine Minute. Nämlich, das ist der Punkt, egal ob Sie abnehmen wollen, aufhören wollen, zu rauchen, aufmerksamer leben wollen, das geht in einer Minute. Sie müssen es machen.
Das ist das, was sich im Kopf vollzieht. Aber wie lange hat es gedauert, bis Sie es wirklich umgesetzt haben? Sie mussten erstmal einen Job kündigen. Sie mussten vielleicht Fristen einhalten. Sie mussten
ja,
erstmal überlegen, wie wird mein neues Leben
genau,
aussehen.
Genau, aber der Punkt ist doch, es dann zu tun. Und ich glaube, was den meisten Menschen im Leben fehlt, ist diese biografische Entschiedenheit, dass Menschen sich nicht entscheiden wollen. Dass man vor vielen möglichen Türen steht, entweder nie durch irgendeine durchgeht, weil man sich nicht entscheiden will, oder durch eine durchgeht, eine Entscheidung trifft und dann rattert aber dieser Sehnsuchtsmotor immer weiter und man denkt, Mensch, war es wirklich die richtige Entscheidung? Hätte ich es nicht anders machen können?
Ist das die Angst vor der Zukunft, die Angst vor der Entscheidung?
Es ist die Angst vor einer Zukunft, die nicht bekannt ist versus einer Gegenwart, die bekannt ist und vielleicht nicht optimal ist. Und viele sagen dann lieber, dann behalte ich lieber das, was ich habe. Es ist nicht optimal, es ist nicht perfekt. Aber wer weiß, was die Zukunft anders bringen könnte?
Spannend. Wir werden uns im Laufe dieser Sendung weiter natürlich darüber unterhalten. Also auch Sie werden sicher ja mal was tun, was Ihnen nicht gefällt. Gibt es das noch oder versuchen Sie wirklich alles abzuwerfen? Ich meine, Steuererklärung müssen Sie wahrscheinlich auch machen.
Ja, absolut. Das ist ja auch gar nicht der Punkt. Es geht ja nicht um Extreme zu sagen, ich mache nur noch das, was mir liebt. Aber der Punkt ist doch, sich erstmal klar zu werden, was ist es eigentlich, wo meine Augen funkeln? Wie kann ich mehr davon tun? Na klar muss ich auch eine Steuererklärung machen. Na klar muss ich auch Dinge tun, die mir keinen Spaß machen. Aber das ist doch gar nicht das Problem.
Also ganz, der ganz Schwerpunkt oft, ist ein anderer.
Genau. Und ganz oft sind es ja die Dinge, die keinen Spaß machen, die einem ermöglichen, das zu tun, was einem Spaß macht.
Autor und Vortragsredner Peter Kreutz ist zu Gast im Domradio. Heute wollen wir darüber sprechen, wie man vielleicht mehr Glück im Leben haben kann. Wie kann man ausbrechen aus dem Alltagskorsett und mehr das tun, wo einem die Augen leuchten. Ausbrechen aus dem Alltagskorsett. Ein Traum für viele. Eine Befreiung aus Konventionen wäre das für manche, aber es gibt häufig Gegenargumente. Ich muss doch Geld verdienen, man kann doch nicht den idealen Job finden. Ich bin froh, dass ich eine feste Stelle habe. Wie soll das denn sonst laufen? Also Gegenargumente gibt es immer viele dazu, seine Träume zu verwirklichen. Peter Kreutz, Autor des Buches Macht, was ihr liebt, das ist eines seiner Bücher, ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Wenn Sie dieses Argument hören, ja, das geht ja nicht, ich kann meinen Traum nicht leben, ich muss Geld verdienen. Was sagen Sie diesen Menschen?
Es ist ja kurios, dass da die Annahme drin steckt, in dem Moment, in dem ich das tue, was ich liebe, würde ich kein Geld mehr verdienen. Ich glaube, das Gegenteil davon ist wahr. Nehmen Sie mal eine Krankenschwester. Eine Krankenschwester, die sagt, das ist mein Traumjob. Ich mache den wirklich aus Liebe zu dieser Arbeit. Es macht mir Spaß. Versus einer, die sagt, es ist ein Job, den ich erledige, ist mir egal. Nehmen Sie einen Lehrer, der sagt, ich liebe es, mit Kindern zu arbeiten. Ich liebe zu sehen, wie die sich entwickeln. Im Gegensatz zu einem Lehrer, der sagt, ist mir egal, irgendwie muss die Kohle halt rankommen. Das heißt, wo würden Sie Ihr Kind lieber hinschicken? In welche Schule, zu welchem Lehrer? Und das ist doch der Punkt. In dem Moment, in dem ich das mache, wo meine Augen funkeln, wo ich eine Heimat finde, wo ich Resonanz finde, in dem Moment wird sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit anfühlen. Aber ich bin für die, die das honorieren, die mein Geld bezahlen, sehr viel wertvoller als vorher. Das heißt, das zu tun, was ich liebe, das bringt mir eigentlich das Geld. Das macht mich weniger austauschbar, als wenn ich nur was mache, wo ich sage, es muss halt gemacht werden, irgendwie muss ich halt das Geld verdienen.
Ist es für viele Menschen das schlechte Gewissen, was zu tun, was sie gerne machen? Ist es mit Job eher verknüpft? Man macht irgendwas in Anführungszeichen Wichtiges, aber es ist unwichtig, ob man das gerne tut?
Das kann schon sein, dass es so eine Haltung gibt, aber es scheint sie zu geben. Ich meine, ich bin mit dem Zug heute hierher gekommen oder schauen sich morgens in der U-Bahn um. Das sind Menschen, die gehen wie Zombies zur Arbeit. Und die größte Freude ist die Hoffnung auf den Feierabend, das Wochenende oder den Jahresurlaub. Und das ist doch Wahnsinn, oder? Wir verbringen die meiste Zeit unseres Lebens mit dieser Arbeit und irgendwie ist es was das Leben schwer macht, das Leben mühsam macht, keine Lust macht, keine Freude macht. Und das finde ich totalen Irrsinn. Warum das nicht versuchen umzudrehen, wirklich was zu finden, was mir Freude macht, einen Beruf, eine Aufgabe, wo ich mit anderen Menschen irgendwas Interessantes bewegen und gestalten kann.
Haben Sie Ihre ehemaligen Jobs irgendwann mal vermisst?
Nee, ich habe sie nie vermisst. Ich habe sie nie vermisst, aber ich habe es auch nie bereut, sie getan zu haben, sondern sie sind Bestandteil meiner Person. Und im Nachhinein kann ich sagen, es ist gut, sie getan zu haben. Es ist auch immer gut, Dinge auszuprobieren, auch wenn man hinterher feststellt, das hat nicht gut zu mir gepasst. Das gibt mir die Beruhigung, heute zu wissen, ich muss das nicht machen. Ich brauche das nicht. Ich habe das getan, dort bin ich nicht zu Hause. Also schaue ich weiter, wo ich meine Heimat finde.
Als Sie gesagt haben, hier ist ein Punkt erreicht, ich will einen Perspektivenwechsel, ich will das machen, was ich gerne tue, mussten Sie natürlich schon auch erstmal finanziell gucken, wenn wir beim Stichwort Geld bleiben. War das für Sie eine schwierige Umstellung? Also Sie wussten ja erstmal gar nicht, was kommt.
Nee, ich wusste nicht, was kommt. Ich wusste ausschließlich, was ich aufgebe. Und ich war Professor an der Uni. Ich war kurz davor, österreichischer Beamter zu werden. Also meine Mutter hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Junge, du hast wohl ein Rad ab, ne? Das heißt, ich wusste, was ich aufgebe, aber ich wusste nicht, was kommt. Und das ist immer so. Das heißt, wenn Sie irgendwas Neues anfangen, dann steigen Sie von dieser Leiter, auf der Sie sind, runter und beginnen irgendwo auf einer neuen Leiter. Und zwar ganz von unten. Das ist der Preis, den man für eine Veränderung zahlen muss.
Ja, aber für manch einen bedeutet das dann ja sicher auch, dass man erstmal auch vielleicht den Lebensstandard, den man hat, ein bisschen runterschrauben muss. Also auch in diesem Sinne von der Leiter steigen, weil man nicht weiß, ob ich mir hier mal das Essen gehen eben oder da mal das Kino alles dann noch so erlauben kann oder ob ich wirklich erstmal an meiner Idee, an meinen Träumen einen Job zu finden, der mir da Spaß macht, arbeiten muss.
Das kann es heißen, absolut. Aber ich sag mal, was wir im Leben machen, wir vergleichen ja immer irgendwelche Preise. Jede Entscheidung, die wir treffen, ist im Prinzip nur ein Preisvergleich. Ich überlege mir, was kostet es, diese Entscheidung nicht zu treffen? Was kostet es mich, in diesem Job zu bleiben, der mir keinen Spaß macht? Versus was könnte es mich kosten, diesen Job zu wechseln? Wir müssen für jede Entscheidung, auch für jede Nichtentscheidung, irgendeinen Preis bezahlen. Und was wir tun, ob wir uns das gewahr sind und zugeben oder nicht, ist, wir vergleichen ständig Preise.
Also Stichwort Job, es muss natürlich nicht eine Selbstständigkeit sein. Es kann ja auch sein, dass man sagt, ich mache, was ich liebe und mache einen anderen festen Job als den, in dem ich bin.
Es muss noch nicht mal ein anderer, also Sie haben recht, es muss nicht die Selbstständigkeit sein, es muss noch nicht mal ein anderer Job sein. Die Frage ist für mich vielmehr, wie kann ich bei der Arbeit, die ich heute tue, einen Punkt finden, wo meine Augen funkeln. Und Sie brauchen drei Dinge. Im Prinzip, Sie brauchen nicht drei Dinge, Sie müssen sich über drei Dinge klar werden, die schon da sind. Das erste ist, wo sind meine Stärken? Und viele Menschen können das nicht so ad hoc beantworten. Das zweite ist, wo ist meine Leidenschaft? Und dann suchen Sie diesen Teil, wo Leidenschaft und Talente sich überlappen. Das ist wichtig, weil Sie kennen bestimmt Menschen, die wahnsinnig gerne irgendwas tun, voller Leidenschaft singen oder Witze erzählen, aber kein Talent haben. Keine gute Idee. Also Sie suchen den Schnittpunkt zwischen Talent und Leidenschaft. Und dann brauchen Sie was Drittes, was dazukommt, nämlich die Frage, bekomme ich für das, was ich dort tue, Resonanz? Das ist entscheidend. Entscheidend für beruflichen Erfolg und für Lebensglück. Weil viele Menschen Tag für Tag ihr Talent, ihre Leidenschaft an einen Ort bringen, wo das keine Resonanz findet.
Also das versteckt Menschen, bleibt sozusagen.
Versteckt bleibt, wo man einfach nicht sagt, es ist schön, dass du da bist. Wir schätzen, dass du da bist. Und das macht Menschen echt alle. Also alles, was man hat, an einen Ort zu bringen, wo es einfach übersehen und nicht honoriert wird. Und wenn man sich über diese drei Dinge klar wird, dann kann man dort, wo man heute schon ist, mehr Funkeln in die Augen bekommen und mehr das tun, was man wirklich liebt. Keine Kündigung notwendig, kein neuer Job notwendig, nicht selbstständig werden notwendig und als Nebeneffekt werden Sie wertvoller und viel schwerer austauschbar.
Sagt Autor und Vortragsredner Peter Kreuz. Er ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Heute unser Thema: Mehr Glück im Leben vom Ausbrechen aus dem Alltagskorsett. Meine Wünsche sind zu teuer oder ich kann mir keine Kreuzfahrt leisten. Ich kann mich auch nicht selbstständig machen. Ich kann doch nicht einfach kündigen. Ich muss doch meine Familie ernähren. Man ist ja nicht alleine auf der Welt. Viele denken, ja, Träume verwirklichen und das tun, was man wirklich liebt, kann man nur, wenn man alleine ist und alleine durch die Welt geht. Funktioniert das auch mit Familie? Vortragsredner und Autor Peter Kreuz ist zu Gast. Er sagt, sowas funktioniert.
Ja klar funktioniert das mit Familie. Warum soll das mit Familie nicht funktionieren? Das wäre ja vollkommen schrecklich, dass alle Menschen, die eine Familie haben, plötzlich Opfer werden, Opfer ihres eigenen Lebens, Opfer der Umstände. Ich glaube, das Gegenteil ist wahr. Eine Familie ist eine wunderbare Sache, etwas gestalten zu können. Und ob Familie oder nicht Familie, es gilt immer der gleiche Satz. Wer etwas will, der findet Wege. Und wer etwas nicht will, der findet Ausreden. Und so ist das einfach.
Warum brauchen viele Menschen diese Ausreden, wie sie es nennen?
Naja,
wollen die vielleicht gar nicht wirklich was verändern?
Die wollen nicht den Preis dieser Veränderungen bezahlen. Und indem ich diese Ausreden habe, mache ich mich sofort zum Opfer. Und das macht mir das Leben einfach, weil ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Ich würde ja total gerne, aber die lassen mich nicht. Ich würde ja gerne, aber das Risiko ist ja viel zu groß. Das ist die Ausrede, die man sich selbst baut.
Gibt es da Unterschiede in verschiedenen Kulturen? Haben Sie da Erfahrungen gemacht, ob wir Deutschen da vielleicht besonders vorsichtig sind?
Nee, da glaube ich nicht, dass es Unterschiede zwischen Kulturen gibt. Das ist was sehr, sehr Menschliches, was es überall gibt.
Also Angst vor Risiken, kein Risiko eingehen wollen?
Ja, das ist was zutiefst Menschliches. Ich muss mir halt nur überlegen, ich weiß nicht, wie viele Leben Ihr Hörer glaubt zu haben, aber es wäre doch schade, aus diesem Leben, das wir in diesem Moment haben, nichts zu machen. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Cocktail, den man einfach nur annippt und dann wieder wegstellt. Und viele Menschen machen das mit ihrem Leben. Die nippen mal kurz dran und schieben es dann in die Ecke. Und das finde ich schade, ich finde es unverantwortlich und wirklich schade, dieses Leben nicht auszukosten und nicht zu überlegen, was kann ich damit anfangen. Für viele ist das so ein Paket, das einem irgendjemand in die Hand drückt, statt zu sagen, hey, das ist ein Geschenk und damit mache ich was.
Ich kenne Menschen, die machen es genau andersrum. Die wollen nicht sozusagen im Rampenlicht stehen, sagen aber, dass sie zum Beispiel, indem sie die Stunden auf 15 Stunden reduzieren, obwohl sie keine Kinder haben, sehr viel Kritik ernten, wie das müsst ihr doch gar nicht und das braucht ihr doch gar nicht. Tun es aber eben, um einen höheren Freizeitwert zu haben und nehmen in Kauf, dass sie weniger haben. Ist das ein guter Weg?
Ich will gar nicht werten, ob es ein guter oder ein schlechter Weg ist. Das ist eine individuelle Entscheidung, die jeder für sich treffen sollte. Und ich finde Menschen, die mutig Entscheidungen treffen, für sich selbst auch, das bewundere ich schon. Die nicht das machen, was man von einem erwartet. Das finde ich absolut okay und das finde ich toll.
Also das Argument Geld wäre für Sie gestrichen, ja?
Nee, das Argument Geld ist gar nicht gestrichen. Ich habe überhaupt nichts gegen Geld und ich habe auch Verständnis dafür, dass Menschen Geld verdienen wollen. Aber der Punkt ist, das zu tun, was ich liebe, das bringt mir das Geld. Es nimmt mir nicht das Geld, es bringt mir das Geld. Nochmal, indem ich wirklich das tue, was ich liebe, wo ich stark bin, wo meine Talente sind, werde ich wertvoll für andere Menschen, werde ich wertvoll für einen Arbeitgeber, werde ich weniger austauschbar, werde ich nicht weniger verdienen, sondern mehr.
Man kriegt ein anderes Feedback, weil man das, was man tut, auch gut macht.
So ist es. Und das Feedback ist diese Resonanz, von der ich gesprochen habe. Das ist das Feedback von Kunden, von Partnern und es ist das Feedback eines Arbeitgebers, der das mit großen Umständen auch mit Geld honoriert.
Also es lohnt sich mal den Gedanken zumindest durchzuspielen, sollte ich mich nicht doch entscheiden, irgendetwas zu verändern in meinem Leben, um glücklicher zu werden. Wir haben es anscheinend, so sagt Peter Kreuz selbst, in der Hand. Die Domradio-Beratung, mehr Glück im Leben, ich glaube, das wünscht sich sicher jeder und eine schöne Arbeit, die einem Spaß und Freude bereitet, die auch noch Geld bringt, das ist auf jeden Fall wünschenswert, das ist der Idealfall, aber man muss natürlich auch ein bisschen was investieren. Der ein oder andere wird sagen, naja, wenn ich da jetzt irgendwie so viel Zeit mit Job und so weiter habe, ich habe eigentlich gar keine Zeit mehr für Hobbys oder für Treffen mit Freunden. Ist das wirklich so oder kann man vielleicht sogar sein Hobby zum Beruf machen? Darüber spreche ich mit meinem Gast Peter Kreuz, der Bücher geschrieben hat und auch Vortragsredner ist. Herr Kreuz, kann man sein Hobby zum Beruf machen?
Man kann sein Hobby zum Beruf machen. Die Frage ist nur, ob das eine sehr kluge Entscheidung ist. Es gibt ja sehr viele Ratgeber, die sagen, mach, was du liebst und das Geld wird dir folgen. Und ich glaube, das ist schlichtweg eine Lüge. Mach, was du liebst, das Geld wird dir nicht immer folgen, weil mach, was du liebst, ist halt ganz oft einfach nur ein Hobby. Es geht vielmehr darum zu fragen, wie kann ich das, was ich tue, besser machen, anders machen, unterscheidbarer machen, so dass es wirklich mein Innerstes ausdrückt.
Dann ist der Buchtitel, den ich hier von Ihnen vorliegen habe, Macht, was ihr liebt, ja auch vielleicht ein bisschen in die Irre führen.
Er ist nicht in die Irre führend, aber er ist natürlich bewusst gewählt, weil was ist ein Buchtitel? Ein Buchtitel ist etwas, was Menschen eine Plattform geben soll, über etwas zu sprechen, über ein Thema zu sprechen. Und genau indem es eben diese Reaktionen hervorruft, aber ich kann doch nicht machen und jeder kann doch nicht machen, was er liebt, genau dann hat es ja seinen Sinn erreicht, dass Menschen über das Thema sprechen.
Und ein Satz, den, glaube ich, viele Menschen täglich häufig sagen, ist, ich habe keine Zeit. Ich habe gar keine Zeit, was zu ändern an meinem Alltag.
Toll, ne? Da sind wir wieder das Opfer. Ich habe keine Zeit, sonst würde ich es tun. Und wenn man dann schaut, dass der durchschnittliche Deutsche täglich 221 Minuten den Fernseher anhat und dann behauptet, er hat keine Zeit, da stimmt ja irgendwas nicht, oder? Also wer Zeit hat, stundenlang zu fernsehen und behauptet, er hat keine Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, was er in seinem Leben wirklich will, jemand, der spinnt.
Wenn manche Leute den Fernseher abends einschalten, sagen die, sie tun das zur Entspannung, sie haben schon gearbeitet und sich Gedanken zu machen um Lebensveränderungen, ist ja erstmal vielleicht dann auch wieder was, wo man Kraft und Energie braucht.
Das ist ja okay. Ich will ja niemandem vorschreiben, was er zu tun hat. Und wer sagt, ich habe mir das verdient und ich will jetzt 3 Stunden jeden Abend fernsehen, das ist absolut okay. Nur kann man sich dann nicht beschweren und sagen, ich habe keine Zeit.
Wenn man sich also diese Zeit mal ein bisschen anders einteilen würde, hat man vielleicht Zeit für Dinge, über Dinge nachzudenken, etwas in seinem Leben verändern zu können. Und was ich ganz spannend fand, zu lesen, dass sie sich eine To-Don't-Liste machen. Also nicht eine To-Do-Liste wie viele, zu sagen, das und das muss ich noch abarbeiten, ja, sondern sie haben sich etwas vorgenommen, was sie nicht tun wollen. Wie kommt das?
Naja, ich habe festgestellt, dass die meisten von uns haben eine To-Do-Liste, die in der Regel selten kürzer wird, sondern immer länger, weil irgendwas Neues noch dazukommt. Und ich glaube, unsere Entscheidung, was wir nicht tun, die ist genauso wichtig wie unsere Entscheidung, was wir tun. Und irgendwann habe ich beschlossen, auch eine Not-To-Do-Liste zu führen. Da kommen all die Dinge drauf, die ich nicht mehr tun will. tun möchte. Das sind beispielsweise Dinge wie, ich habe kein Fernsehen mehr, ich will kein Fastfood essen, ich will auch keinen Newsmüll, ich will keine Zeitpad am iPad oder am Computer verdaddeln. Das heißt, all dieser Müll, Konsummüll, Bekanntschaftsmüll, all dieses Lähmende, Energiesaugende, das habe ich damit aus meinem Leben rausgenommen.
Für Sie ist dann diese Veränderung wichtig gewesen. Sie hatten dann mehr Zeit für die für Sie wesentlichen und wichtigen Dinge. Wenn Sie das anderen zum Beispiel in Vorträgen erklären, haben Sie auch schon mal Feedback bekommen, dass die Menschen das umsetzen und gesagt haben, hey, das funktioniert ja?
Absolut. Das ist ja letztendlich, warum man Bücher schreibt oder Vorträge macht. Nicht um das Feedback zu bekommen, das war ganz interessant, sondern was wirklich großartig ist, wenn Menschen sagen, ich habe Ihr Buch gelesen oder Ihren Vortrag gehört und jetzt hören Sie mir mal zu, was ich in meinem Leben verändert habe.
Das ist dann für Sie positiv, weil Sie merken, Sie haben was bewegen können.
Ja klar, das ist mehr als positiv. Das ist diese Resonanz, über die ich gesprochen habe. Das ist das, für was ich das tue. Ich tue es ja nicht, um bedrucktes Papier zu verkaufen, sondern um Dinge anzustoßen, Menschen zu bewegen, in ihrem Leben, in ihrer Arbeit etwas anders zu machen.
Diese Liste der Dinge, die Sie nicht mehr tun wollen, haben Sie aber nicht nur gemacht, um Zeit zu haben, um da die wieder zu füllen mit Arbeit, sondern Sie finden es auch wichtig, dass man mal Zeit für sich hat, dass man mal ganz zweckfrei etwas macht. Warum ist das so wichtig?
Es ist wichtig, weil ich glaube, die meisten Menschen eigentlich wie Roboter durch ihr Leben laufen. Ständig beschäftigt sind, ständig irgendwas tun, ständig keine Zeit haben oder behaupten, keine Zeit zu haben, zum Teil auch als Selbstschutz, um sich nicht wirklich die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Weil diese wichtigen Fragen des Lebens zu stellen, das ist entscheidend, aber das ist mühsam. Das heißt, wirklich zu fragen, ist das wirklich das Leben, das ich leben will? Ist das wirklich der Partner, mit dem ich leben will? Ist das wirklich eine Arbeit, mit der ich arbeiten und leben will? Das sind schwere Fragen, es sind aber auch wichtige Fragen. Und viele Menschen nehmen sich nicht diese Zeit, zum Teil bewusst nicht, weil sich diese Fragen nicht stellen wollen. Aber um nicht wie ein Roboter im eigenen Leben zu laufen, brauchen wir das, diese Muße, uns zurückzunehmen und wirklich auch mal in uns zu gehen und zu spüren, was ist mir wichtig, was will ich eigentlich mit diesem Leben und in diesem Leben.
Man kennt es ja schon mal von Künstlern, die sagen, ich brauche eine Auszeit, um dann auch kreativ zu werden. Gilt das auch für jeden anderen Job?
Ja, wobei ich nicht so ein großer Freund von Auszeiten bin, dass man sagt, ich mache einfach mal ein Sabbatical und steige mal eine Weile aus. Das kann gut sein. Ich bin aber nie so ein Freund oder von irgendwelchen Diäten. Ich bin ein Freund dessen, der sagt, wenn du das willst, dann mach es einfach regelmäßig in deinem Leben. Und wenn du diese Auszeit willst, dann mach nicht einmal ein Schweigewochenende im Jahr, sondern dann versuch einfach regelmäßig täglich ein paar Minuten Zeit zu finden, nachzudenken über die wirklich niemals dringenden Fragen, aber die wichtigen Fragen meines Lebens.
Peter Kreutz ist zu Gast in der Domradio-Beratung. Mehr Glück im Leben heißt unsere Sendung heute, vom Ausbrechen aus dem Alltagskorsett. Noch eine Stunde lang. Menschen, die überzeugt davon sind, dass sie etwas gut können, die können in der Regel auch diese Dinge mit anderen teilen, sich gut verkaufen und einen Job finden, vielleicht in diesem Bereich, der ihnen auch Spaß macht. Wie ist das aber mit dem Zweifel im Kopf? Wenn Menschen sagen, ich schaffe das sowieso nicht, dann entscheiden sie sich vermutlich nicht für eine Lebensveränderung. Die träumen einfach weiter und setzen das aber nicht in die Tat um, wie es eben viele machen. Peter Kreutz ist zu Gast, er ist Autor und Vortragsredner. Diese Zweifel im Kopf, waren die auch bei Ihnen?
Die Zweifel im Kopf, die sind, glaube ich, immer da. Das ist was zutiefst Menschliches. Ich finde auch, Zweifel ist etwas Wichtiges. Mir machen Menschen Angst, die niemals an sich selbst oder einer Entscheidung, die sie treffen, Zweifel haben. Also ich glaube, ein reflektierter Mensch ist immer ein zweifelnder Mensch. Die Kunst ist aber nicht im Zweifel zu verharren, sondern durch diesen Zweifel hindurchzugehen und sich zu etwas entscheiden.
Also die Entscheidung ist das Wichtige. Haben Sie auch schon mal umentschieden und gemerkt, das war nicht die richtige Entscheidung, das klappt alles nicht so, ich mache es jetzt anders?
Ja klar, aber das ist ja das Leben, auszuprobieren, zu wachsen. Und das Schwierige ist, in dem Moment, in dem man diese Entscheidung trifft oder eine Entscheidung revidiert, weiß man noch nicht, ob es gut, ob es richtig war, wie es sich entwickelt. Das weiß man immer erst, wenn man zurückschaut. Und ganz oft ergeben sich die Punkte im Leben oder ergibt sich aus den Punkten im Leben eine Linie. Aber erst wenn man zurückschaut, auf dem Weg nach vorne sieht man diese Linie nicht, sondern man muss einfach Dinge ausprobieren. Aber das ist ja eigentlich das Leben. Leben heißt ja leben, zu wachsen, Dinge auszuprobieren, Glück zu haben, weniger Glück zu haben, erfolgreich zu sein, weniger erfolgreich zu sein. Das ist in Wahrheit das Leben. Und ich glaube, das ist auch das Leben, was Freude macht, was wertvoll ist, was glücklich macht. Glücklich ist meiner Überzeugung nach nicht irgendein Glück, was einem zufällt, sondern ich glaube, das Glück entsteht im Wachstum, im Bewegen und im Gestalten des eigenen Lebens.
Das heißt, das Glück kommt nicht zu mir, wenn ich nicht selber auch was dafür tue?
Absolut. Ich glaube, das ist ein Märchen oder Kindertraum, dass das Glück vom Himmel herabsegnet und ich es nur fassen muss. Ich glaube, das Glück kann man sich erarbeiten. Das Glück entsteht im Tun.
Wie sprechen Sie mit Menschen, die diese Zweifel sehr stark haben und sagen, ich schaffe das sowieso nicht. Ich bleibe bei dem Leben, wie ich jetzt bin. Ich bin zwar nicht ganz glücklich in meinem Job, aber so die ihr Selbstwertgefühl erstmal gar nicht so haben, dass sie das von alleine schaffen.
Also man kann oder ich kann solchen Menschen nur den Mut machen, Dinge anzupacken, Dinge auszuprobieren. Und das muss ja, wenn man diese Zweifel hat, die ganz typisch sind, es muss ja nicht das Radikale sein. Man kann ja auch in kleinen Schritten wachsen, in kleinen Schritten dieses Selbstvertrauen gewinnen. Und man kann sich viele Menschen anschauen, die das vormachen. Und ich meine nicht die Menschen, die auf den Titelseiten von großen Zeitungen stehen, sondern es gibt auch in jedem Umfeld, kennt jeder von uns Menschen, die ganz außergewöhnliche Dinge machen. Und man sagt, Wahnsinn, wenn der das kann oder wenn die das kann, kann ich es doch auch versuchen. Also in kleinen Schritten diese Stimme überwinden von außen. Und was wichtig ist, ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich habe das im Buch genannt, von innen zu schieben, also zu überlegen, was will ich wirklich, was treibt mich an, was lässt meine Augen funkeln. Und das andere ist, von außen ziehen zu lassen, also sich ein Umfeld von Gleichgesinnten zu suchen, von Menschen, die sie dabei unterstützen, das umzusetzen, was sie wollen. Und die sie nicht ständig bremsen und sagen, warum willst du denn das noch tun, um Gottes Willen, das ist doch gefährlich, tu es bloß nicht.
Das heißt, dass man schon auch ein bisschen sich von einer vertrauten Umgebung oder von bisher vertrauten Menschen und Routinen verabschieden muss, indem man einen neuen Weg geht. Also, dass man automatisch auch vielleicht ein bisschen anderen Freundeskreis bekommt.
Definitiv. Und auf dieser To-Don't-Liste, die ich habe, stehen Menschen drauf, mit denen ich mich nicht mehr treffen will. Denn meine Überzeugung ist, wir werden so wie die Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und wenn sie sich mit Menschen umgeben, die sie ständig bremsen, die sie ständig zurückhalten, die ständig voller Angst und Sorge sind, dann wird das auf sie abfärben. Und wenn sie das Umfeld mit Menschen, mit denen sie umgeben, anders gestalten, mit Menschen, die sie inspirieren, Menschen, die sie ein Stück weit herausfordern, die ihnen Mut machen, die sagen, Mensch, probier's doch mal, lass uns gemeinsam das Stück gehen, das färbt auf sie ab und wird ihr Leben verändern.
Das sagt Peter Kreuz zu Gast in der Domradio-Beratung. Mehr Glück im Leben, indem man aus dem Alltagskorsett mal ausbricht, sich eine neue Perspektive überlegt. Aller Anfang ist schwer, ist zwar ein Sprichwort, aber ein kleiner Schritt ist sicher erstmal nicht so schwer. Warum eigentlich nicht mal mit einem kleinen Schritt anfangen, meinem Lebenstraum näher zu kommen? Das ist sicher ein guter Vorsatz, aber wie kann man das schaffen? Peter Kreuz, Autor und Vortragsredner, ist zu Gast in der Beratung. Mit kleinen Schritten anfangen, haben Sie das auch so gemacht?
Ich habe es auch so gemacht. Wir beschreiben im Buch einen Künstler, der stellvertretend genau für diese Haltung steht. Dieser Künstler heißt Bob Discroll und er macht Ballonfiguren. Und er hat sich entschieden, ich mache jeden Tag, 365 Tage im Jahr, eine Ballonfigur. Und er macht das seitdem. Und da ist mir klar geworden, die mittelmäßigen Menschen, die schreiben To-Do-Listen, die lesen Ratgeber und noch einen Ratgeber und beschäftigen sich endlos lange mit irgendeinem Thema. Und die wahren Meister, die machen etwas. Und zwar regelmäßig. Tag für Tag, Tag für Tag. Das ist dann nicht immer perfekt, aber irgendwann, Stück für Stück, entsteht eine Kette, entstehen Routinen und das Ding fängt von selbst zu laufen an.
Also dieser Künstler hat das gemacht, um diese Ballonfiguren nachher alle zu können?
Nee, oder? Er hat es gemacht, weil er gesagt hat, ich liefere jeden Tag etwas. Ich will nicht jemand sein, der redet und plant und sich informiert und Bücher liest über Ballonfiguren und sich Gedanken macht über Ballonfiguren und auf den Kongress für Ballonfiguren geht, sondern hat gesagt, ich will liefern. Und das ist es, zu liefern. Und er hat gesagt, jeden Tag liefere ich, jeden Tag mache ich etwas. Es ist nicht immer perfekt. Und dieser Perfektionszwang ist ja auch etwas, was uns davon abhält, Dinge zu tun. Wenn ich aber sage, ich liefere jeden Tag ein Stück meiner Arbeit ab, dann kann ich mich von diesem Perfektionszwang auch nicht gefangen halten.
Ist das ein Problem der Deutschen, dieser Perfektionismus?
Ich glaube nicht, dass es ein deutsches Problem ist, das wäre wieder so eine Sache, ich würde es ja gerne machen, aber leider bin ich Deutscher und bei mir geht das nicht, denn so als Deutscher ist man halt so, es geht nicht. Wir sind schon ein bisschen perfektionistisch, aber das ist immer eine sehr individuelle Sache, ob ich mich von diesem Perfektionszwang wirklich gefangen nehmen lasse oder ob ich sage, es ist nicht so entscheidend, dass es perfekt ist, es ist viel entscheidender, dass ich etwas tue, dass ich etwas bewege. Und zwar so gut, wie ich das kann.
Solche ersten Schritte, wie können die aussehen? Für wenn jetzt zum Beispiel Hörer sagen, das ist total spannend, aber so richtig traue ich mich da noch nicht. Eigentlich würde ich ja doch auch gerne was anderes machen. Eigentlich könnte ich mir vielleicht auch einen anderen Job denken, als den, in dem ich jetzt stecke.
Ich würde sagen, die erste Frage ist gar nicht so sehr zu überlegen, könnte es ein anderer Job sein? Ich würde mir erstmal überlegen, kann ich da, wo ich heute bin, wirklich mein volles Potenzial besser ausleben? Und ich glaube, jeder Beruf, alles, was wir machen, ich stelle mir das wie so eine Art Donut vor. Da gibt es im Kern immer etwas, was wir tun müssen. Da gibt es im Kern Pflichten. Die sind immer da, die sind nicht verhandelbar. Es gibt aber außen herum immer so einen Grad von Freiheit, von Freiraum, der gestaltet werden kann. Der ist bei dem einen von uns größer, beim anderen etwas kleiner. Aber die Frage ist immer, nutze ich diesen Freiraum, der da ist? Nutze ich den zu gestalten, dort etwas zu tun, was mir entspricht, wo ich für andere Menschen einen Unterschied machen kann. Und ich glaube, viele Menschen nutzen diesen Freiraum erstmal nicht. Und das sollte immer der erste Schritt sein, zu sagen, was kann ich gestalten? Und da gibt es immer eine Freiheit von etwas und es gibt auch die Freiheit zu etwas. Und die Freiheit von etwas heißt, ich bin frei von Bevormundung, frei von Regeln. Das führt aber dann immer auch in die Freiheit zu, also die Freiheit, etwas damit anzufangen, die Freiheit, damit etwas zu gestalten.
Wenn Menschen jetzt wirklich da mit kleinen Schritten anfangen können, könnten sie sich natürlich zum Beispiel ihr Buch durchlesen. Das Untertitel von Macht, was ihr liebt, ist 66,5 Anstiftungen, das zu tun, was im Leben wirklich zählt. Was sind das für Geschichtchen?
Es ist ein buntes Portfolio an Ideen und Anregungen, die man nicht im Ganzen lesen kann und sollte, aber die einem einfach so diesen Kick geben, auch mit Beispielen zu sagen, hey, denk mal drüber nach, das, was du da tust, ist es wirklich das, wo deine Augen funkeln? Oder in welche Richtung möchte ich mein Leben leben und Dinge anpacken und Dinge verändern? Also wie wir es gesagt haben, leb nicht so sehr das Leben von anderen Menschen, sondern leb dein eigenes Leben, mach deine eigenen Leben, deine eigenen Regeln und leb wirklich ein Leben, was nicht so sehr begrenzt ist in den Annahmen und Wünschen der anderen.
Wieso 66,5 Anstiftungen?
Na, wir wollten 66 schreiben und dann ist das Vorwort so gut geworden, dass wir gesagt haben, eigentlich ist das Vorwort nicht nur ein Vorwort, sondern mindestens schon eine halbe Anregung.
Ah, okay, daher ist es entstanden. Was bedeutet das für die Erziehung unserer Kinder und zum Beispiel für die Schullaufbahn unserer Kinder? Darüber sprechen wir gleich. Kinder machen es genau richtig. Die machen das, was ihnen Spaß macht. Die lernen jede Menge dabei und können hinterher irgendwelche Dinge gut. Da werden die Talente gefördert. Das ist erstmal bei ganz, ganz kleinen Kindern der Fall. Dann kommt irgendwann das Schulsystem und dann gehen die Lebenswege sehr unterschiedlich weiter. Häufig ist es so, dass in der Schule Pflichtaufgaben erfüllt werden müssen, dass vielleicht Talente gar nicht gut gefördert werden und später bei beruflichen Fragen auch da ist es so, dass nicht immer als erstes gefragt wird, was tust du gerne, sondern vielfach wird auch schon von den Eltern ein bisschen im Hinterkopf gehalten, diese Frage, wie kommt man irgendwann gut auch an sein Auskommen, wie kann man gut Geld verdienen. Was bedeutet eigentlich dieses System Schule, Ausbildung für unsere Kinder und was heißt das für die Erziehung unserer Kinder, wenn wir uns an ihr Lebensmotto Peter Kreuz halten?
Das heißt, dass wir ganz, ganz große Tränen in die Augen bekommen, wenn wir über unser Bildungssystem nachdenken, wie es heute ist. Zukunftsforscher Alvin Toffler hat es mal so gesagt, unsere Schule ist eine zweitklassige, fabrikmäßige Institution, die veraltete Informationen mit veralteten Methoden verabreicht. Und genau das ist das. Wir haben ein Schulsystem, was Kinder darauf vorbereitet, in einer Fabrik zu arbeiten. Das heißt, Kinder, wie Sie es gesagt haben, sind Wesen voller Initiative, voller Leidenschaft, voller Kreativität. Und alles, was man in diesem Bildungssystem tut, ist es ihnen abzutrainieren, damit sie austauschbare Räder in einer Fabrik werden. Und das ist zynisch und es ist tragisch zugleich.
Es gibt ein paar Seiten in Ihrem Buch, da geht es um die Forscherzeit an einer Grundschule. Also da wird es ein bisschen anders gelebt. Es gibt ja schon solche Ansätze in Schule, aber natürlich noch sehr wenig. Wenn das aber im Schulsystem so ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie wichtig ist es dann, dass die Eltern da was anderes noch mit in den Topf reingeben?
Ich würde nicht nur die Eltern in die Verantwortung nehmen. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Herausforderung. Wir müssen einfach kapieren, alles, was so eine Gesellschaft hat, das sind ihre Kinder. Und wir müssen Kinder erziehen, dass sie mit Leidenschaft, mit Freude, mit Kreativität sich auf die Suche machen, nicht Dinge auswendig zu lernen, nicht Fabrikarbeiter zu werden, sondern interessante Probleme zu finden und interessante Lösungen zu entwickeln. Und das heißt, wir müssen ein Schulsystem verändern, wir müssen Lehrer verändern, wir müssen Lehrer honorieren, wir müssen sie wieder gut bezahlen, wir müssen sie nicht zum Exerziermeister machen, der Schülern beibringt, Dinge auswendig zu lernen, sondern der mehr ein Coach ist, der Schülern hilft, Dinge zu entdecken und Dinge zu entwickeln.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass Lehrer gelernt haben, Wissen zu vermitteln, dass aber die menschliche Ebene dann manchmal zu kurz kommt, eben die zu sagen, wirklich herauszufinden, wer hat jetzt Potenzial, wer hat vielleicht etwas, was besonders gefördert werden muss.
Also es fällt mir, ich will jetzt gar nicht abrutschen in ein Lehrer-Bashing, dass wir auf Lehrer einhauen, weil Lehrer haben ja auch nur in begrenztem Maße Freiraum, Dinge zu gestalten. Es ist tatsächlich mehr ein System, was darauf ausgebildet ist, ja, Faktenwissen zu vermitteln, was antiquiert ist, was aus einem anderen Zeitalter stammt. Und das ist wirklich das Tragische. Und Sie haben das kurz erwähnt, es gibt in dieser Grundschule Forstmannstraße in Hamburg ein Projekt, wo Kinder Entdeckungen machen dürfen. Und zwar 2 Stunden jede Woche von der 1. bis zur 4. Klasse. Und dort passieren unglaubliche Dinge, wenn man Kinder Freiraum gibt, wenn man sie Dinge machen lässt.
Wenn man Kinder versuchen will, auf einen Beruf vorzubereiten, ist das dann schon ein bisschen leichter zu sagen, wir wählen was, wo sie das Funkeln in die Augen kriegen?
Das ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, weil woher will man wissen bei einem Kind oder bei einem Jugendlichen, wo der den Rest seines Lebens das Funkeln in den Augen haben wird? Und ich glaube ehrlich gesagt auch gar nicht, dass diese einmalige Berufsentscheidung so entscheidend ist oder ob das Kind jetzt dieses Fach studiert oder jenes Fach, sondern man sollte wirklich seinem Herzen folgen und dann auch bereit sein, Dinge zu verändern und irgendwann wieder einen neuen Weg zu gehen, wenn sich das anbietet.
Die Domradio-Beratung. Wir können was tun, wir können an unserem Leben was ändern, wir haben es selbst in der Hand, sagt Autor und Vortragsredner Peter Kreuz. Betrachten wir das Leben einfach mal aus einem anderen Blickwinkel. Bevor wir überhaupt etwas verändern, können wir zumindest schon mal drüber nachdenken. Und vielleicht kommt auch nachher eine Entscheidung dabei raus zu sagen, ich tue etwas und verändere mein Leben zum Positiven. Jeder hat das Steuerrad selbst in der Hand, das sagt Peter Kreuz, Autor und Vortragsredner. Sie haben einige Dinge auch beschrieben und ein paar starke Sätze in diesem Buch, die auch häufig bei den Besprechungen des Buchs zitiert worden sind. Sucht die Chance, nicht die Hindernisse. Macht, was ihr liebt, ist einer davon. Glauben Sie denn, dass die Leute freiwillig Hindernisse suchen?
Ja, ich glaube schon, weil Hindernisse zu suchen, bringt uns wieder in diese so beliebte Opferrolle. Ich sehe die Hindernisse. Dann kann ich ja sagen, ich würde ja ganz gerne, aber die Familie, die Kinder, das Geld, das Haus und dies und das und jenes. Und deswegen sind Hindernisse eigentlich sehr beliebt.
Aber warum ist ein Hindernis beliebt? Warum ist eine Opferrolle beliebt? Warum begeben wir uns freiwillig da rein?
Weil es das Leben so einfach macht. Weil ich nichts anpacken muss, weil ich nichts bewegen muss, weil ich kein Risiko eingehen muss, weil ich sagen kann, ich bin in diese Passivität gezwungen, ich kann gar nicht anders. Damit machen wir uns das Leben einfach. Es ist kein wertvolles Leben, ich finde auch kein besonders lebenswertes Leben, aber es ist ein einfaches Leben.
Hat das was mit geistiger Faulheit zu tun?
Nicht nur mit geistiger Faulheit, es hat was mit Faulheit zu tun, dieses Leben anzunehmen und wirklich zu sagen, wie kann ich die beste Version meiner selbst in diesem Leben werden? Und ich glaube, das ist echt eine Verantwortung, die wir unserem Schöpfer oder wem auch gegenüber haben, dieses Leben nicht abzuleben, sondern wirklich dieses Geschenk zu nutzen, um irgendeine Art von Spur zu hinterlassen.
Wir vergleichen gerne in unserer Gesellschaft. Bin ich so gut wie der? Wir haben Vorbilder, versuchen so zu sein wie andere. Sie haben da eine andere Version und sagen, zweitklassige Version eines anderen zu sein, ist gar nicht erstrebenswert.
Nee, das ist immer Schrott. Wer will schon die zweitklassige Version von irgendwas? Ne? Wenn Sie einen Picasso wollen, dann wollen Sie einen Picasso sehen und nicht irgendeinen Kölner, der so ähnlich malt wie Picasso. Und wenn Sie Brad Pitt gerne sehen im Kino, dann wollen Sie nicht irgendeinen Kölner sehen, der so ähnlich aussieht wie Brad Pitt. Also die Kopie ist nie so wertvoll wie das Original. Und Sie können nie irgendwas Bedeutsames schaffen in Ihrem Leben, wenn Sie irgendjemand anders kopieren. Das geht einfach nicht.
Dann ist aber jetzt die spannende Frage, wie sind diese Originale zum Original geworden? Was hat sie so besonders gemacht?
Dass sie kein Vorbild hatten. Das haben alle Helden, alle Vorbilder gemeinsam, dass sie nie ein Vorbild hatten, dass sie nachgeeifert haben, sondern dass sie immer gesagt haben, ich versuche die beste Version meiner selbst zu werden und nicht die Kopie von irgendjemand anders. Das haben alle Helden und Vorbilder gemeinsam. Und das ist das Einzige, was ich glaube, was man sich von Helden oder Vorbildern abschneiden sollte.
Die Sendung hat den Titel Mehr Glück im Leben vom Ausbrechen aus dem Alltagskorsett. Sie sind aus dem Alltagskorsett ausgebrochen, haben jetzt mehr Glück im Leben, sagen Sie. Haben Sie für die Zukunft auch noch besondere Vorstellungen, ob sich noch was anderes verändern müsste?
Die habe ich immer. Ich habe ja gesagt, reflektierte Menschen sind immer zweifelnde Menschen. Und auch ich zweifle immer, ob das, was ich tue, gut ist, ob es richtig ist, ob ich es nicht verändern kann. Und früher war ich damit unzufrieden, weil ich dachte, verdammt nochmal, du musst doch irgendwann mal endlich ankommen. Und dann habe ich kapiert, nur Doofköpfe glauben, irgendwann anzukommen. In Wahrheit ist das Leben eine Reise, wo man unterwegs ist, wo man sich immer wieder Fragen stellt. Ist es der richtige Weg? Möchte ich einen neuen Weg gehen? Und dann nimmt man mal die Abzweigung, geht diese Abzweigung. Irgendwann nimmt man wieder eine Abzweigung. Also dieses Wachsen, dieses Gestalten, voranzugehen, das ist in Wahrheit das Leben.
Der Wunsch anzukommen, ist das der Wunsch nach einem ruhigen, fließenden Alltag, wo ich immer weiß, was kommt?
Ja, das ist der Wunsch, aber er ist so unrealistisch und letztendlich ist er so langweilig. Man reist ja nicht, um irgendwohin anzukommen, sondern man reist ja oder wandert, wenn man die Reise liebt, wenn man das Leben liebt und nicht irgendwo anzukommen. Dann ist man Tourist. Und ich wollte nie Tourist in meinem eigenen Leben sein.
Peter Kreuz, Autor und Vortragsredner, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch in der Domradio-Beratung. Im Internet haben wir noch den Link zu dem Buch, über was wir gesprochen haben. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Peters.
Das war die Domradio-Beratung mit Dagmar Peters. Danke fürs Zuhören. Bis bald.